Letzten Sonntag hatten wir die Predigt über Maria und Martha. Das hat mich veranlasst zu sagen, diesen Monat machen wir mal Paare der Bibel. Martha und Maria, heute Adam und Eva. Und da sind wir im dritten Buch Mose, Adam und Eva. Eva fragt Adam im Paradies: Adam, liebst du mich noch? Adam, wen denn sonst? Und ihr kennt die Situation, die von diesem Ereignis im Paradiesgarten ausgeht. Da ist viel drüber nachgedacht worden. Es ist viel drüber gemalt worden. Das werdet ihr gleich noch sehen oder habt ihr eben schon kurz gesehen. Einige Bilder, klassische Bilder von Dürer, Cranach, Rubens. Und jeder von uns hat sicher auch Bilder im Kopf über die, Adam und Eva eben, über dieses Ereignis im Paradiesgarten. Und die Werbung greift es auch auf, da ist geht Adam, so Bodybuilder-Statur, Eva, schick und in dem Fall blonde Haare, urwaldähnliches Paradies, und bevor sie den Apfel greifen, hören sie ein Geräusch und dann gehen sie seitlich weg und ein super roter Kleinwagen und sie fahren davon. Also das ist so, sind so typische Beispiele, wie das aufgegriffen wird. Es ist aber nicht historisch nur einmal da gewesen, dieses Ereignis, was in der Bibel im dritten Kapitel erstes Buch Mose geschildert wird, sondern es ist etwas, das immer wieder für uns auch wichtig ist und eine ganz ähnliche Situation sozusagen bei uns vorkommt. Dieses Kraftfeld der Liebe Gottes heraus, das zu verlassen und in ein zerstörerisches Kraftfeld sich einzulassen. Das ist das, was hier durch die Schlange symbolisiert wird. Das ist in den Bildern eben oft dargestellt, sie kommt da verführerisch rein. Aber wir gehen der Reihe nach. Ein erster Gedanke: am Anfang schuf Gott die Welt. Da heißt es im Vers 8 und 9: Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume: der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Etwas weiter dann heißt es ab Vers 15: Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Wir merken, wir haben mit einem Gott zu tun, der sehr freigebig, großzügig, liebevoll versorgend ist. Kein knauseriger Gott. Faszinierende Tier- und Pflanzenwelten, köstliche Früchte, jede Menge Zeit. Einfach eben, wie wir sagen, das ist das Paradies, die Lebensfülle, die schönsten Urlaubsbilder, die wir uns nur vorstellen können, die enthalten sind. Und dann haben wir, wenn wir das nochmal sehen hier, diese schönen Bilder, ja. Und dann kommen uns solche Bilder in den Sinn, oder? So paradiesische Zustände oder eben diese Fülle, diese Vielfalt, diese Schönheit. Ja, so hat Gott das gemacht, und es ist gut, wenn, wie Adam und Eva damals, auch wir uns freuen nach dem Motto: Ist das alles für uns? Ja, sagt Gott, alles für euch, bedient euch, schöpft das Leben aus, freut euch daran. Und es gibt auch heute so faszinierende Sendungen, wo man manchmal noch so unberührte Stellen der Erde dokumentiert sieht, und wir merken, was für ein Grund, sich zu freuen, dankbar zu sein, Gott zu loben und ihn anzubeten. Also, am Anfang schuf Gott. Aber dann ein zweiter Punkt: die Versuchung. Sie kommt schleichend. Da tritt die Schlange auf den Plan und sie gefährdet das Vertrauen. Das Vertrauen, das zu Gott besteht. Sie kommt hinterhältig, sie schickt Zweifel hinein. Und im Grunde sagt sie ja, sag mal, Eva, hat Gott euch wirklich verboten, von allen Bäumen des Gartens zu essen? Dürft ihr wirklich keinen, also von keinem eins, von allen Bäumen essen, oder gibt es auch was anderes? Und in dem Moment fängt Eva an, im Grunde Gott zu rechtfertigen. Nein, nein, natürlich nicht. Gott hat uns alles erlaubt. Ja gut, da ist dieser eine Baum, das hat er uns verboten. Und schon geht sie der Schlange auf den Leim. Nämlich deswegen, weil sie diesen einen Baum im Blick hat für sich. Das war ihr vorher völlig Schnurz sozusagen. Egal, jetzt auf einmal ist dieser Baum da. Diese kleine Begrenzung, die Gott sagt. Und schon fängt da so ein gewisses Misstrauen an. Und dann legt die Schlange noch einen drauf. Sie merkt, jetzt ist mein Moment. Und sie fängt mit einer Lüge an. Die müssen wir uns nochmal anschauen. Und zwar heißt es in den Versen, nein, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Und das ist schlichtweg eine Lüge. Wir haben vorhin in dem Text gehört, ganz klar hat Gott gesagt, ihr werdet sterben. Und dann, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum ein, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Und jetzt haben wir das Dilemma. Die Versuchung kommt schleichend, da ist Eva, da ist Adam und dann kommt dieser Satan im Bild der Schlange und macht so einen Riss rein. Da ist etwas zwischen Adam und Eva und Gott gegenüber, da ist etwas schiefgelaufen. Weil die Schlange dieses Misstrauen sehen konnte. Sie tritt auf und verführt zu dieser Trennung mit Gott, indem sie dieses Misstrauen seht und Zweifel seht, einfach auch durch Lüge, und sie verführt im Grunde damit in die Zerstörung. Eigentlich ja auch seiner eigenen Existenz in dem Moment, weil wir sterben müssen. Das ist jetzt mal die Tatsache, in der sich dieses Spannungsfeld bewegt. Und was hat Eva? Was ist ihr Teil? Und dann schauen wir uns Adam an. Ob der besser wegkommt, das werden wir noch sehen. Eva sagt, mit der Schlange geht sie ins Gespräch. Das heißt, sie lässt sich ein auf diesen Verführer und fängt an, sich sozusagen in eine Diskussion zu verwickeln. Und das ist äußerst schwierig, weil da etwas hineinkommt, wogegen man sich schlecht wehren kann. Und dann fängt dieses Misstrauen gegenüber Gott an. Ja, vielleicht meint es Gott ja doch nicht so gut. Und der Gehorsam Gott gegenüber kommt in die Schieflage. Und sie fängt an und nimmt tatsächlich diese Frucht. So, und jetzt kommt Adam. Der hat ja von nichts gewusst, oder? Ja, von wegen. Er schaut zu und schweigt. Steht daneben. Denn sie spricht ihn ja direkt danach an. Das kann ja nicht sein, dass sie ihn erst noch herruft. Also er schaut zu und schweigt. Und das andere ist das Gleiche. Das Misstrauen gegenüber Gott, der Ungehorsam gegenüber Gott, das ist genau das Gleiche. Also wir merken hier, beide sind voll beteiligt. Eva jetzt in dem Fall vielleicht mehr mit dem Gespräch mit Satan. Das ist eine ganz knifflige, schwierige Sache. Und Adam, er schaut zu und schweigt. Da gehe ich später noch drauf ein. Aber das Schlimme ist, dass sie dann auf einmal erkennen, was gut und böse ist. Die Versuchung, das ist das Thema gerade. Und wir merken, was können wir denn tun? Wie können wir denn damit umgehen? Wir wissen doch, und das spüren wir in Situationen, da stimmt jetzt etwas nicht, wenn ich das machen würde, oder? Dass wir schon merken, wenn es etwas ist wie eine Versuchung, die da auf uns lauert. Das haben wir vielleicht schon einmal oder zweimal in unserem Leben erlebt. Oder 10 oder 20 Mal oder 100 Mal. Und im Grunde, der Tipp aus der Bibel, den wir bekommen, ist, halte dich nah an Gott, nah an Jesus. Sei wachsam, wenn du solche Momente wahrnimmst, wo du merkst, hier geht es jetzt darum, dass die Beziehung zu Gott in Frage gestellt wird. Weil die Versuchung, sie kommt, ich will mal sagen, oft süß daher. Aber sie ist auch klebrig. Sie ist so, sie will das Gute, Schöne so in den Blick nehmen, und wenn man sie dann isst, dann merkt man erst, wie bitter sie ist und was für eine langfristig negative Wirkung sie hat. Jesus gibt uns einen Tipp. Er selbst sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Deswegen kann ich uns auch nur diesen Ratschlag Jesu weitergeben. Dass wir das sensibel wahrnehmen und wachsam sind und auf der anderen Seite wirklich auch Gott bitten in dem Moment, dass er uns ja da befreit von diesem Angriff, der in dem Moment passiert. Ein dritter Gedanke, das ist der Riss in den Beziehungen, der da jetzt durch diese Versuchungsgeschichte im Paradies hineingekommen ist. Man könnte jetzt meinen, da ist doch nur ein Riss reingekommen. Diese Beziehung zu Gott, die ist etwas gestört. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir, das hat noch ein paar andere Ebenen. Da ist Gott und da ist der Mensch und später jetzt im Bild auch andere Menschen noch. Und wir als Mensch haben eine Beziehung zu Gott, eine heile. Das ist das Bild hier im Grün gemalt, eine heile Beziehung. Die ist in Ordnung zu anderen Menschen, zu unseren unmittelbaren nächsten Mitmenschen und in der Familie, in der Gruppe, in der wir leben. Einfach eine heile Beziehung. Und das ist so wunderbar. Das ist, wenn man so will, das ist sozusagen der paradiesische Zustand. Den möchten wir am liebsten erhalten und leben können, dass dieser Zustand so ist. Aber mit diesem Riss, der da gekommen ist, hat sich auch etwas anderes eingestellt. Dass wir merken, hier kommt die Versuchung. Und wenn man die mal rot malt, dann sehen wir jetzt im Folgenden, wie sie sich auswirkt. Diese Versuchung. Da kommt zunächst einmal dieser Riss, das sehen wir bei Adam und Eva, zwischen Gott und dem Menschen. Die Situation war ja, dass sie sich in die Büsche geschlagen haben und dann auf einmal wussten, hier ist jetzt was nicht in Ordnung. Gott weiß, dass ich etwas, dass ich mich gerade von ihm irgendwie entfernt habe. Und diese Beziehung zu sich selber, die Liebe, die wir eigentlich zu uns selber haben, die ist auch hier an der Stelle gestört. Das heißt, wir können auf einmal unterscheiden zwischen dem, was gut und was schlecht ist, und dann fangen wir auch an zu vergleichen. Wir werden neidisch und Neid macht unzufrieden und ich bin mit mir selbst uneins. Ja, und dann der Riss in den Beziehungen auch zu den anderen Menschen. Und das wird deutlich, indem wir in dem Bild hier von Adam und Eva, die Schuld einfach auf den anderen schieben. Ja, nicht ich, sondern der andere hat die Schuld. Und wenn das so ist, ja, dann ist doch klar, dass die Beziehung auch einen Knacks bekommen hat, untereinander. Ja, die Schlange hat mich betrogen, deswegen konnte ich nicht anders. Und so ging das dann hin und her. Und dann merken wir, dass was da passiert ist, nicht nur so ein kleiner moralisches Vergehen ist, das mal eben so kurz wieder weggeklickt werden kann, sondern wir merken, das Wort Sünde, Da ist die deutsche Wurzel Sund drin und das heißt Kluft, Trennung. Hier ist wirklich eine Trennung zunächst zwischen Gott und uns oder auch dadurch in der Folge oft zwischen uns Menschen. Und Gott kann das nicht einfach so stehen lassen. Er muss diesen Weg, der sich von Gott entfernt, auch mit Konsequenzen belegen. Wir wissen, dass dann Last auferlegt worden ist, was die Arbeit angeht und was bei der Geburt der Kinder eine Rolle spielt. Oder eben auch, dass der Mensch am Ende sterben muss. Und trotzdem ist Gott ein liebender Gott. Er hat die Fürsorge. Er sagt mit seiner liebenden Hand, ihr werdet immer dazugehören. Egal was ist, bleibt ihr meine geliebten Geschöpfe. Auch, als er dann sagt, Adam, wo bist du? Gott will nämlich diese Beziehung wieder aufrecht in Ordnung bringen, aufrecht bringen. Und dass in dem Moment diese Situation noch nicht in Ordnung kommt so schnell, merken wir an der Reaktion von Adam, er entzieht sich dem zunächst. Schuld ist ein Beziehungsgefühl und kann deswegen auch nur durch die Beziehung wieder in Ordnung kommen. Wir brauchen danach eine neue Beziehung zu Gott. Wir brauchen eine neue Beziehung zu unserem Nächsten und eben auch ein Stück weit zu uns selbst, uns so auch wieder bejahen zu können. Und wo wir Schuld erkennen, das können wir im Gebet persönlich vor Gott bringen. Aber ich möchte auch einladen, dass wir das auch mit jemand anders tun können. Wir können auch sagen, kannst du mal mit mir beten? Und dann darf man das laut aussprechen und der andere spricht einem Vergebung zu. Das ist etwas ganz Wunderbares. Das ist vielleicht das altertümliche Wort der Beichte, aber das ist wirklich ein Geschenk, das besonders in der Reformation nochmal besonderen Wert bekommen hat. Dass wir etwas aussprechen dürfen und dann auch laut erfahren dürfen durch den anderen, ja, Gott vergibt dir. Also heute die Einladung zu Gott, zu Christus, das zu bringen, wo wir merken, da stimmt etwas in der Beziehung nicht, da ist etwas hineingekommen, das eine gewisse zerstörerische Kraft hat, dass wir um Vergebung bitten und dass wir befreit werden dürfen durch Jesus und ganz neu auch Beziehung mit anderen gestalten können. Ein weiterer Gedanke, den ich noch ausführen möchte, das ist die Verantwortung vor Gott. Denn wir wollen beide nochmal anschauen. Wir wollen Eva und Adam anschauen. Eben schon gesehen, Eva nahm die Frucht, also ist ja ganz klar die Schuld nur bei ihr und das ist ja auch für uns Männer eine ganz klare Sache. Gut, dass wir damit nichts zu tun haben. Das wäre eine völlige Falschauslegung und deswegen wehre ich mich da vehement gegen. Jetzt kriegen es die Männer auch nochmal ab. Ich ziehe mich da voll mit ein, weil wie oft stehen wir daneben und schweigen. Vielleicht ist das auch umgekehrt. Ich will gar nicht jetzt so Rollenklischees oder so. Das kann auch umgekehrt sein. Dass diese Verführung da ist, dass etwas kommt und man sagt nichts. Man weiß, das ist nicht in Ordnung und man sagt nichts. Und das ist, was nicht sein soll. Es ist wichtig, dass es angesprochen wird oder auch korrigiert wird in dem Moment und dass Adam diese Verantwortung nicht wahrnimmt, nehmen wir auch an etwas anderem noch wahr. Nicht nur, dass er Eva nicht korrigiert und sagt, komm, lass das, das ist für uns beide nicht gut, sondern als Gott ihn dann anspricht und sagt, Adam, wo bist du? Warum versteckst du dich? Dann wäre es gut zu sagen, dass er seine Verantwortung wahrnimmt und sagt, Herr, ich habe es vermasselt. Tut mir leid. Nein, er sagt, nichts ist, gar nichts, alles gut. Die Frau, die du mir gegeben hast, das war der Fehler. Ja? Er schiebt die Verantwortung ab und wer seine Verantwortung abschiebt, weist anderen die Schuld zu. Und ich glaube, das ist etwas, das uns hier nochmal ganz besonders nahe kommt. Das ist vielleicht eine Banalität, die ich da jetzt nochmal festgehalten habe, aber für mich ist sie wichtig und vielleicht ist sie auch für euch wichtig. Jeder trägt selbst die Verantwortung für sein Handeln. Jeder trägt selbst die Verantwortung für sein Handeln. Und nicht die Umstände sind immer schuld. Na klar, auch Umstände beeinflussen unser Handeln, gar keine Frage. Aber wir können nicht die Schuld anderen Dingen unbedingt zuschieben, die, wo wir in besonderer Weise Verantwortung zu tragen haben. Ja, das ist eine Herausforderung heute Morgen. Und doch ist es vielleicht, klärt es uns in der Frage, wie gehe ich eigentlich dann, wenn ich die Verantwortung habe, mit Versuchung um? Wenn da wieder Wut und Zorn und Aggression kommt oder mein Hirn sich wieder füttern will mit Bildern und Filmen, wo ich weiß, die sind absolut schädlich, oder ich mit Mächten und Kräften mich einlasse, wo ich weiß, das steht Gott entgegen, dann ist es gut, wenn ich das nochmal vor Augen halte. Ich habe die Verantwortung für mein Handeln. Und gerade da versucht ja der Satan, uns eine Lüge einzureden, dass es alles nicht so wäre und alles nicht so schlimm ist und das ist alles gar nicht so wichtig, sondern dass wir selbst auch daran etwas tun. Und für uns heißt das, dass wir in dem Moment am besten gleich zu Gott kommen. Dass wir sofort sagen, Herr, ich brauche jetzt deine Macht, ich brauche deinen Sieg. Ich bitte dich, dass du mich schützt. Du, ja, du kannst mir helfen in dieser Situation. Und er will nicht, dass wir in dem Riss in diesen Beziehungen bleiben, sondern Christus, und das ist der letzte Gedanke, Christus überwindet den Riss. Er überwindet den Riss. Weil keiner von uns wird leben ohne diese Grenzüberschreitung, ohne Sünde, ohne Misstrauen, ohne Zweifel an Gott. Das wird es nicht geben. Und deswegen kennen wir das. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Schmerz kennt, dass man sagt, oh nee, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Ich dachte, ich hätte das überwunden. Ich dachte, ich wäre schon weiter. Oder der Zweifel, und wo wir dann merken, das rührt auch an uns, und ja, und dann dürfen wir wissen, er, Jesus, er hat den Riss überwunden. Er hat das alles getragen, um uns in diese heile Beziehung zu Gott zurückzuführen. Und das ist sowas Kostbares. Auch wenn diese Verse etwas kompliziert sind, will ich sie uns trotzdem sagen aus dem Römerbrief. Paulus sagt, genau auf diesen Bezug von Adam und Eva und Christus und was das miteinander zu tun hat und für uns bedeutet. Da heißt es im 5. Kapitel, Vers 12, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch über die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen, also des Adams, brachte den Tod mit sich. Und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten. Doch die Verfehlung des einen kam, dieses einen wegen, der Tod zur Herrschaft über die Menschen. Umso mehr werden durch den einen Jesus Christus alle, die im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die überreiche Gnade Gottes und das Geschenk der Gerechtsprechung im Glauben empfangen. Christus hat all das, was sozusagen durch Adam an Bruch hineingekommen ist, wieder in Ordnung gebracht. Wir brauchen es nur annehmen. Wir brauchen nur die Gnade Gottes annehmen, es im Glauben empfangen, wie es hier heißt. Und das ist ein so großer Zuspruch. Lass uns den ganz tief im Herzen aufnehmen. Wir müssen eben nicht verzweifeln. Wir müssen eben nicht in unserer Zerrissenheit oder Ohnmacht bleiben, in unserer Dunkelheit oder Angst, sondern er wird für uns da sein. Greifen wir seine Hand, sagen wir ja, Jesus, danke, dass du mir hilfst in diesen Situationen der Versuchung, dass du mich suchst, dass du mich schon gefunden hast und dass ich an deiner Hand durch solche Zeiten durchgehen kann. Und auch wenn es dann passiert ist, ich im Nachhinein Vergebung empfangen darf. Wir feiern heute Abend mal, auch da soll Gelegenheit dazu sein, ganz neu mit Gott, mit Jesus anzufangen. Und diese Einladung gilt, Christus überwindet den Riss. Zum Abschluss gerne noch beten mit uns. Himmlischer Gott und Vater, im Namen Jesu, wir danken dir, dass du die Welt so schön geschaffen hast, mit den besten Absichten für uns. Dass es wunderschön ist und dass auch die Beziehungen so heil sein könnten und es wirklich gut ist. Dann kam die Versuchung und wir sind nicht besser als Adam und Eva. Es geht uns genauso. Sie kommt schleichend und immer wieder versucht sie uns zu überwinden. Wir danken dir, wo du uns geholfen hast und wo es uns gelungen ist, dass wir standhalten konnten. Aber du weißt doch, wie oft es uns schon misslungen ist. Aber wir danken dir, dass der Riss in den Beziehungen, dass der nicht bleiben muss. Wir danken dir, dass du uns hilfst, auch die Verantwortung wahrzunehmen, dass wir erkennen, wo unser Part ist und dass wir dann nicht die Schuld auf andere schieben. Danke, dass du uns auch dabei helfen kannst. Und vor allen Dingen danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du in diesen Riss getreten bist, dass du diesen Riss überwunden hast und dass wir das beanspruchen dürfen, dass wir, wenn wir in deiner Nähe bleiben, wenn wir erkennen, dass die Versuchung kommt, wir uns ganz an dich halten können und deine Zusagen, dass du uns beistehen willst. Dazu hilf uns. Ja, hilf uns in diesen Situationen wirklich, ja, gesegnet herauszukommen. Wir danken dir. Amen.